Faktencheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
Und bam, da ist schon wieder Sommerpause. Wenn ich so rausschaue, ja, die Sonne scheint ein bisschen, aber so ganz nach Sommer fühlt sich's noch nicht an. Trotzdem, beim ESVK ist Sommerpause, bei den Indians in Memmingen ist Sommerpause, beim EV Füssen ist Sommerpause und es gibt nur noch ganz wenige, die spielen, die nicht dazugehören. Einen davon habe ich mir eingeladen. Hallo, Simon Schütz.
Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Simon, du spielst eigentlich schon fast so lange ich denken kann beim ESVK.
Ja, richtig.
Also weil ich denken kann auch. Ja, es waren jetzt du hast angefangen noch am Berliner Platz. Das ist sensationell, muss man sagen. Die genau. Älteren werden sich daran erinnern, an diesen sagenumwobenen Berliner Platz, das alte Stadion. Nein, Spaß beiseite. Du hast angefangen beim ESVK mit einer Förderlizenz von Ingolstadt. Das war in der Saison 15-16.
Ja, genau. 15-16 hat meine Reise begonnen als Profispieler, als auch die Reise beim ESVK.
Baby Simon kam nach Kaufbeuren.
Ja, so ist es, noch mit Gitter.
Noch mit Gitter, ja. Und ein bisschen jünger und frischer aussehen, wenngleich du natürlich auch jetzt fabelhaft aussiehst, frisch und wieder erholt, ja. Allem, was die Saison dir angetan hat.
Ja, danke.
Simon, was bedeutet dir oder wie sehr ist dir der ESVK in der ganzen Zeit ans Herz gewachsen?
Ja, ich glaube, das kann man in einem Satz gar nicht in Worte fassen. Natürlich ist der ESVK wie auch Kaufbeuren an sich als Stadt zu meiner Heimat geworden. Ich habe es jetzt schon öfter betont in Interviews als auch auf dem Eis bei unserer Abschlussfeier. Ich habe hier die Frau kennengelernt, die ich jetzt nächsten Monat heiraten darf. Und deswegen ist wahrscheinlich auch ein großer Faktor, warum ich mich hier so wohlfühle. Wie auch der Verein natürlich, alle, die da dann arbeiten, alle Spieler, mit denen ich jetzt die letzten 10 Jahre, 8 davon in Kaufbeuren, mit denen ich zusammengespielt habe, war natürlich sehr schön und ich würde es genauso wieder machen. Und ja, Kaufbeuren ist für mich Heimat.
Simon, wenn man nochmal so an den Beginn dieser Reise gehen. Das ist ja nicht nur eine Reise von dir als Eishockeyspieler und Mensch gewesen, sondern auch eine Reise des ESVK. Der ESVK vor 10 Jahren war ein anderer, als er heute ist, strukturell, personell natürlich auch. Wie würdest du das denn beschreiben? Was sind so die Kernunterschiede damals, heute?
Ja, ich meine, der ESVK ist als Verein viel professioneller geworden. Ich meine, Das Bau von einem neuen Stadion war natürlich ein sehr, sehr großer Schritt für die Stadt wie auch für den Verein. Und ich meine, damals war halt in Kaufbeuren alles ziemlich einfach gehalten und war aber auch okay so. Also ich meine, so war man es in Kaufbeuren gewohnt und mit dem Bau vom neuen Stadion hat sich natürlich viel verändert. Mehr Struktur, mehr Professionalität und das sind, glaube ich, ich glaube, der Bau vom Stadion ist der größte Schritt oder die größte Veränderung, die der Verein nicht gemacht hat in den letzten Jahren.
Du warst nach Kaufbeuren gekommen, ich habe es angesprochen, mit einer Förderlizenz von Ingolstadt ausgesprochen und eigentlich mit dem Ziel, über Eiszeit in Kaufbeuren den Sprung und den Schritt in die DEL zu schaffen.
Genau.
Das hat dann auch mal geklappt. Denn zur ganzen Wahrheit gehört, dass du nicht seit dieser Zeit, seit 2015 ununterbrochen für Kaufbeuren gespielt hast, sondern dann auch mal wirklich in der DEL warst. Was war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, die DEL ist es jetzt doch nicht für dich? Und was würdest du sagen, hat dir dann auch gefehlt dazu, dauerhaft DEL-Spieler zu werden?
Ja, genau. Also war das ziemlich ein ziemlicher Rollercoaster. Die ersten Jahre mit Ingolstadt, natürlich unterschreibst du als junger Spieler in einem DEL-Verein und erwartest dir viel, dass du da Eiszeit bekommst. Mit der Förderlizenz nach Kaufbeuren war das natürlich ein guter Schritt für mich, weil ich eben die Eiszeit bekommen habe, die ich in Ingolstadt nie bekommen hätte. Dann kam die Verletzung auch noch dazu mit dem Kreuzbandriss, leider ziemlich jung auch passiert, in einer Zeit, wo man sich natürlich viel entwickeln kann, aber gehört irgendwo auch dazu und am Ende ist es auch gut so, dass es passiert ist. Ja, dann habe ich die 2 Jahre komplett in Ingolstadt verbracht. Davon war ja eins das Corona-Jahr leider. Und ich glaube, in dem Jahr habe ich auch gemerkt, dass ich da einfach mich nicht wohlfühle, dass ich ja nicht gut genug bin, um erste Liga zu spielen. Und das war natürlich hart einzusehen, weil jeder will natürlich in der höchsten Liga Deutschland spielen. Und wenn man selber merkt, hey, es reicht nicht, weil ich einfach nicht gut genug bin, dann muss man es auch einsehen. Und das war, glaube ich, das Härteste für mich, einzusehen, dass ich da nicht ready bin. Deswegen war der Schritt nach unten nicht leicht, aber im Endeffekt ja das Beste, was mir je passieren konnte. Deswegen, ja, schwierig war es schon, aber ich bin auch glücklich, dass ich es gemacht habe.
Du sagst jetzt halt in zwei Punkten, dass eigentlich nicht schöne Dinge danach doch für was gut waren. Einmal dein Kreuzbandriss und einmal das, so wie du es nennst, Scheiße, ich bin nicht gut genug für die DEL. Wieso war das im Endeffekt gut?
Ja, so ein Kreuzbandriss war ein brutaler Lernprozess, einfach wieder am Boden zu kommen. Ich meine, als junger Spieler einen DEL-Vertrag zu haben, da ist es oft mal so, dass man abhebt oder sagt, ja, ich werde groß rauskommen, und das ist ein großer Fehler oder auch ein großer Lernprozess, den jeder durchmachen muss irgendwie. Und mit dem Kreuzbandriss merkt man erstmal wieder, hey, die Gesundheit steht an erster Stelle und nicht hier Profi-Eishockeyspieler zu werden. Und das war dann für mich nochmal so ein Reset zu sagen, alles klar, jetzt muss ich erstmal schauen, wieder auf die Beine zu kommen, wieder neu reinzukommen. Ich meine, es hatte dann doch noch fast eine ganze Saison gedauert, bis ich wieder in meinen Flow reinkommen bin. Und andererseits war es ein guter Schritt, weil ich will mich ja nicht drauf verkrampfen, unbedingt in der DEL zu bleiben, wenn es überhaupt keinen Spaß macht, weil ich nur auf 8 Minuten Eiszeit komme. Deswegen war das alles. Es ist alles für was gut gewesen, deswegen ist es okay so.
Wir sind jetzt im Jahr 2021, Frühjahr, Sommer 21. Du hast in dieser Saison 30 Spiele für den ERC Ingolstadt gemacht. Von den Statistiken und Bilanzen sieht das alles eigentlich sogar ganz ordentlich aus und bist dann im Sommer nach Kaufbeuren gewechselt. War das für dich so die erste Wahl, wieder zurückzukommen?
Ich habe natürlich in meinem Leichtsinn noch erstmal nach anderen DEL-Clubs geschaut und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es einfach nicht sein soll. Und dann kam der Anruf aus Kaufbeuren, und ich meine, es war für mich mit Kaufbeuren war es eine leichte Entscheidung, weil ich wusste, in meinen jungen Jahren habe ich hier viel gelernt. Zwar, ich habe hier die größten Schritte in meiner Karriere bis jetzt gemacht, und daran will ich anknüpfen, deswegen war das dann eine ziemlich leichte Entscheidung, nach Kaufbeuren zu gehen und nicht irgendwo anders hin.
Aber ich erinnere mich noch gut, Simon, du warst selbst in diesem Sommer 21 noch nicht fertig mit der DEL, weil du hast mir, als du zurückgekommen bist, gesagt, ja, ich bin jetzt hier in Kaufbeuren, aber ich nutze das jetzt, um mich wieder für die DEL zu empfehlen,
Genau, also es ist
ne?
natürlich zu sagen, klar, das Ziel ist noch die DEL, ist auch logisch. Ich meine, das sollte es eigentlich auch bis Ende meiner Karriere sein, weil wenn ich kein Ziel vor Augen habe, wo ist dann meine Motivation? Ich glaube, ab einem gewissen Alter kann man schon sagen, so, hey, gut, jetzt reicht es halt nicht mehr für die erste Liga, jetzt schaue ich, dass ich in dem Verein, wo ich bin, das Beste rausholen kann. Versucht man ja sowieso jedes Jahr, aber das Ziel DEL hat mich einfach vorangetrieben, auch noch härter an mir zu arbeiten. Und ich habe in den letzten 4 Jahren, jetzt wo ich in Kaufbeuren war, so unglaublich viel gelernt. Vor allem nicht nur auf dem Eis, sondern auch persönlich. Ich habe mich persönlich brutal weiterentwickeln können und auch menschlich. Und das hat mir einfach geholfen, das Ziel eben nie aus den Augen zu verlieren. Auch wenn es Tage gab, wo ich sage, es soll vielleicht nicht sein. Da gibt es wieder Tage, wo es heißt, okay, es kann vielleicht doch wieder sein, mal schauen. Ja, deswegen ist es schon gute Motivation, so ein Ziel zu haben.
Wir können mit dir jetzt ja über eine sehr, sehr lange Zeit beim ESVK sprechen, über gleich mehrere Halbfinalteilnahmen. Ich will das nochmal betonen. Aus meiner Sicht hat eigentlich der ESVK in dem DEL2-Halbfinale nichts zu suchen, weil er dafür eigentlich zu klein ist, dass es der ESVK doch so oft geschafft hat. In der Zeit, in der jetzt du auch da warst, zeigt eigentlich, wie gut und wie stark da gearbeitet wurde. Wir können mit dir aber auch über Spielzeiten sprechen, wo man dieses Ziel eben nicht erreicht hat, wo man mal schon in den Pre-Playoffs ausgeschieden ist, oder zum Beispiel auch, wo es in die Playdowns ging. Was waren so die die Jahre, die Spielzeiten, an die du dich jetzt am besten erinnerst, am meisten?
Natürlich meine erste Saison, erinnere mich noch sehr gut. Da habe ich jetzt nicht ganz so viele Spiele gemacht, aber das wird mir nie aus dem Kopf kommen, dass wir da, ich meine, dass wir nicht um die Playdowns rumkommen, war irgendwie klar, weil die Saison generell nicht so gut lief, aber dass es halt dann bis in Playdown Runde 2, Spiel 7 geht, hat, glaube ich, auch keiner gedacht und jeder hat schon abgeschlossen, in die Oberliga zu gehen, aber am Ende haben wir es im letzten Spiel der Saison doch noch geschafft, nicht abzusteigen und haben dann, wie wir eben auch schon mal geredet haben, auf dem Eis gefeiert, als wären wir Meister geworden. Das war, das war eine brutal einprägende Zeit für mich, vor allem als junger Spieler. Ich bin gerade 18 Jahre alt geworden. Was das Profi-Sein eigentlich bedeutet oder auch für die Fans bedeuten kann. Und Gott sei Dank sind wir in den nächsten 3 Jahren ja ins Halbfinale gekommen, dann war das dann auch wieder vergessen.
Ja, so schließt sich dann am Ende übrigens ja auch ein Kreis. Ne? Wer hätte das damals gedacht, dass das sozusagen die erste und die letzte Saison beim ESVK bei dir die Playdown-Seasons waren? Du hast angesprochen, 15-16, das war die Saison mit Mike Maller und dann am Ende mit Toni Grinner, der dann mit euch den Klassenerhalt geschafft hat. Dann kam 2016-17 Andi Brockmann, ich glaube, der dich auch sehr geprägt hat.
Ja, auf jeden Fall. Der Andi hat immer mir sehr viel Vertrauen bekommen, auch wenn ich oft Harakiri Eishockey gespielt habe. Ich habe mir viel erlauben dürfen unter ihm, ohne dass es Konsequenzen gab, weil er immer gesagt hat, hey, ich bin jung, ich soll meinen Speed nutzen. Fehler macht jeder, aus den Fehlern lerne ich. Habe ich dann irgendwann auch, hat halt ein bisschen gebraucht, aber Andi Brockmann hat sehr viel Vertrauen in mich gesetzt und es hat mich hat mir brutal weitergeholfen in meiner weiteren Entwicklung.
Mhm. Harakiri-Eishockey. Warum?
Ja, weil ich ja dann doch oft einfach die Scheibe nehme und Vorlauf und vorne dann Scheibenverlust, Turnover, dann geht es gleich wieder in die andere Richtung. Blinde Pässe durchs ganze Drittel gespielt. Und das sind einfach Sachen, die man halt im jungen Alter lernt und lernen muss und lernen sollte. Bei mir hat es ein bisschen länger dauert wie vielleicht bei manch anderen, aber das ist auch okay so.
Ein bisschen was von dieser wilden Spielweise hast du dir behalten, ne?
Ja, da bin ich auch stolz drauf. Ich meine, das bin halt einfach ich. Wenn es jemandem gefällt, ist es schön. Wenn nicht, dann ist es schade, aber dann ist es mir auch egal. Das wird auch so beibehalten. Ich weiß, dass ich in vielen Situationen einfacher spielen muss. Aber ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen älter werden, um das zu kapieren.
Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht mit all deinen Trainern sprechen, der werden manche wahrscheinlich sagen, wenn er nur sich manchmal ein bisschen mehr an die Anweisungen halten würde, aber du sagst ja, ne, das ist auch so ein Stück weit dein Stil.
Ich glaube, wichtig ist es, dass man es auch selber weiß, wenn man es jetzt nicht einsieht und sagt, nee, es ist doch gar nicht so, aber eigentlich ist es ziemlich offensichtlich. Wenn man es einsieht, dass es so ist, hat man schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Simon, die meisten wissen es ja, wer es jetzt noch nicht weiß und diesen Podcast hört, du wirst den ESVK verlassen, beziehungsweise du hast ihn gewissermaßen auch schon verlassen. Deswegen können wir jetzt mit dir auch ganz offen und ehrlich über die Saison beim ESVK sprechen. Es war eine Saison, auf die man, ja, ich weiß gar nicht, wie man auf sie blicken muss. Ne? Wenn jetzt die Mannschaft mit dem fast wenigsten Geld der Liga am Ende Elfte wird, dann ist das ja per se kein Drama und auch nichts Schlechtes. Und wenn sie das dann auch schafft, in der ersten Playdown-Runde sich zu retten, dann klingt das eigentlich erstmal so nach einer ganz normalen Saison, weil was will man von einer Mannschaft mit fast dem wenigsten Geld der Liga schon erwarten? Wenn es natürlich eine Mannschaft ist, die früher für große Erfolge gesorgt hat, mehrmals im Halbfinale stand, dann sind die Erwartungen andere. Was war es denn jetzt für eine Saison aus deiner Sicht? Sind wir da bei einer Note 4 bis 5? Sind wir da bei einer Note 3? Oder sind wir einfach bei Durchschnitt? Oder bei was sind wir?
Ja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, du hast die ganzen Fakten angesprochen. Budget ist sehr niedrig. Man sollte mit einem 11. Platz, könnte man auch zufrieden sein. Aber andererseits soll das in der Kaufbeuren nicht die Erwartung sein. Ich meine, die Erwartung ist durch die letzten Jahre, durch die Erfolge natürlich ein bisschen angestiegen, was auch ganz normal ist und soll auch so sein. Aber am Ende muss jeder wissen, wo man ESVK einordnet. Und ich habe es am Anfang der Saison selber gesagt, ich habe auch große Erwartungen in die Saison gehabt, aber auch gesagt, wir können Top-6-Team sein, wenn wir wollen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass 5 Mannschaften aufsteigen können und die halt eigentlich schon die Top-5 bilden. Dann ist da noch ein Platz frei. Und die anderen fighten halt nicht in die Playdowns zu kommen. Deswegen um es abschließend zu sagen, Ziel sollte schon sein, in die Pre-Playoffs zu kommen und wenn es wieder gut läuft, auch Top 6, aber Pre-Playoffs sollte das Ziel sein, das haben wir dieses Jahr aber halt einfach leider nicht geschafft und deswegen sind wir am Ziel vorbeigeschossen.
Hand aufs Herz, wann war dir bewusst, dass diese Saison eine schwierige werden könnte?
Nachdem von außen ziemlich viel Unruhe kam mit Manager wird nicht verlängert, wir bekommen wieder einen neuen Trainer, ziemlich alles also viele Fragezeichen in dem Verein gestanden und da wusste ich, okay, es wird schwierig, weil auch viel ungewiss war und die Unruhe hat sich natürlich auch in die Mannschaft eingepflanzt und egal, was man gemacht hat, das war immer in den Hinterköpfen und deswegen war das halt ein großes Problem. Da wusste ich, jetzt wird es schwierig, die Mannschaft zu motivieren und immer positiv zu bleiben bis zum Ende. Ich meine, es gab Phasen, wo es ganz gut geklappt hat und Phasen, wo es wieder Rückschläge gab, aber ja, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich wusste, jetzt wird es schwierig.
Das heißt, das war aber ein Zeitpunkt, wo ihr ja davor eigentlich schon auch verloren habt, weil Daniel Jun ist ja freigestellt worden, weil die Punkte irgendwann nicht mehr gestimmt haben. Michi Greitel ist freigestellt worden zu einem Zeitpunkt, als die sportliche Krise schon da war. Das heißt, erst danach wusstest du, jetzt wird es richtig schwierig.
Ja, weil ich meine, es gibt in jeder Saison Phasen, wo du Spiele verlierst und das können auch mal 6 oder 7 sein und dann musst du dich halt wieder fangen und wir haben uns halt nicht gefangen. Wir haben halt einfach so weitergespielt, haben versucht viel zu ändern, hat nicht funktioniert und dann wusste ich, alles klar, jetzt häufen sich die Niederlagen, dann haben wir mal wieder einen Sieg geholt, aber dann kamen halt wieder die Niederlagen und wir haben uns halt, wir haben es nicht wirklich geschafft, uns da rauszukämpfen. Und es ist ja dann auch klar, dass man dann denkt, okay, jetzt wird's schwierig.
Es wurde ja auch viel, du hast den Trainerwechsel angesprochen, es wurde viel über Daniel Jun gesprochen, was ich finde, was in dieser Saison noch sehr ungewöhnlich war, war auch, dass Themen öffentlich waren, über die eigentlich nie gesprochen wurde. Dieses legendäre System, das dann im November in der Deutschlandcup-Pause getauscht wurde oder nochmal geändert wurde. Ich kann mich an keine Saison beim ESVK erinnern, wo man darüber gesprochen hat, welches System jetzt genau gespielt wird. Dass man das dann wieder ändern musste, wurde ja dann so ein bisschen im Daniel Jun auch zur Kritik ausgelegt oder wurde eben quasi negativ ausgelegt. Wie hast du ihn gesehen? Ist er zu schlecht weggekommen in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ich glaube, jeder weiß, was der Daniel Jun in den letzten Jahren auch für den Verein geleistet hat. Und ich glaube, der Daniel selber weiß auch, dass die Aufgabe als Head Coach einfach vielleicht fürs Erste zu groß war, weil man sollte sich einfach als Co-Trainer erstmal die Erfahrung holen. Ich meine, der hat die Chance gesehen und hat sie genutzt. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Und es stand auch jeder hinter ihm. Wir haben auch gesagt, hey, wir sind ein junges Team, wir sind ein unerfahrenes Team. Ich meine, Daniel Jun erstes Mal Head Coach, ich erstes Mal Kapitän. Ich meine, da war jetzt einiges ungewiss, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Das war halt auch natürlich so ein bisschen 50-50, aber am Ende hätte er vielleicht noch 2-3 Jahre Co-Trainer sein müssen, um dieses gewisse Etwas zu haben, was, ich sag mal, ein Head Coach ausmacht, der dann auch nicht öffentlich über Systeme redet. Keine Ahnung, schwierig zu sagen.
Wie gut hat euch dann Leif Carlsson getan mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe?
Ja, der hat natürlich dann auch, wie du schon ansprichst, ist ein sehr ruhiger Trainer, hat von Anfang an gesagt, was sein Plan ist und natürlich hatten wir den, ich glaube man sagt Trainereffekt, dann erstmals das erste Wochenende gut gespielt, aber dann halt wieder eingebrochen und dann merkt man halt aber auch, das liegt halt dann auch am Ende nicht am Trainer, sondern auch an den Spielern, die es halt aufs Eis bringen und da sind wir halt dieses Jahr vielleicht einfach nicht gut genug aufgestellt gewesen.
Und was dazu kam, immer wieder Verletzungen, Krankheiten.
Ja, da braucht man, glaube ich, Viren gar nicht mehr aller drüber Art, reden.
Ja, die, ja, die euch heimgesucht haben. Besonders dann auch in dieser Selbstserie, über die ja sehr, sehr viel gesprochen wurde, sehr, sehr viel geschrieben wurde, speziell so nach 2-3 Spielen, die Empörung, da war es die Skandalserie, das war es auch aus meiner Sicht, ich bleib dabei, das waren furchtbare Spiele, es war furchtbar, was Selb da gemacht hat, und auf dem Eis gar nichts zu suchen, ist das jetzt übertrieben und pussyhaft, was ich sage, oder musst du auch sagen, nee, so spielt man kein Eishockey?
Ich meine, einen Schläger zwischen die Beine zu schlagen, gehört auf beiden Seiten, wie von uns, wie auch von denen, nicht zum Eishockey. Da bin ich voll hinter dir. Eine gewisse Härte soll es haben. In den Playoffs genauso wie in den Playdowns. Ich bin selber ein Spieler, der gern hart reingeht und vielleicht mal ein bisschen zu hart. Aber es ist halt Eishockey irgendwo und kein Schach. Deswegen, ich fände es schon gut, wenn wir hart spielen. Ich finde, Selb wollte damit einfach nur ein Zeichen setzen und sagen, hey, unsere Serie wird nicht leicht. Ihr müsst, wenn sie nicht absteigen wollt, euch den Arsch aufreißen, wenn ich sagen darf. Und das haben sie uns auch gezeigt. Aber vielleicht war das auch so ein Wake-up-Call für uns und sagen, hey, wir müssen vielleicht einfach uns wehren. Wir müssen auch härter spielen, aber halt fair. Und deswegen, ich finde es okay. War jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht öffentlich kommuniziert wurde, aber ja.
Gab es einen Moment, wo du die Serie wegflutschen hast sehen? Nach Spiel 4 vielleicht, wo ihr 1-3 zurücklagt?
Nee, weil ich schon immer, egal ob du mit dem Rücken zur Wand schießt oder nicht, du musst immer das gleiche Eishockey spielen und vielleicht hat das bei dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen ein paar Prozent herausgeholt, zu sagen, jetzt stehen wir 2 Spiele im Rücken zur Wand und jetzt müssen wir vielleicht. Aber eine Serie ist erst vorbei im letzten Spiel. Und ob du jetzt 3-0 hinten liegst oder 3-0 führst, du musst im letzten Spiel genauso viel geben wie im ersten Spiel.
Ich habe es angesprochen, Simon, du wirst den ESVK verlassen. Wenn ich mal so frage, wenn hätte, wäre, würde, wäre Michi Kreitl noch Kapitän, noch Kapitän, ja. Wäre Michi Kreitl noch Kapitän, das wäre ganz besonders, glaube ich.
Dann wäre lang Eishockey spielen.
Wäre Michi Kreitl noch Geschäftsführer, wärst du dann noch beim ESVK?
Kann ich so nicht beantworten. Schwierig zu sagen.
Ihr hattet Gespräche.
Natürlich. Wir hatten Gespräche, ja, natürlich.
Also möglich, aber nicht sicher, nicht zu sagen. Was waren so die Gründe für deinen Abschied jetzt?
Es waren einige Gründe. Am Ende war es aber dann doch einfach das letzte Verhandlungsgespräch, wo man sich nicht einig geworden ist. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann werde ich mich anders orientieren. Aber für mich ist es ja, wie gesagt, kein Abschluss vom ESVK. Das ist jetzt einfach nur einfach mal nochmal was anderes sehen und nochmal eine Chance nutzen.
Das heißt, wir sehen dich dann irgendwann mal wieder. Ich notiere das mal. Die Einladung in unserem Podcast steht dann auch schon in ein paar Jahren. Jetzt ist der Abschiedspodcast, dann gibt es den Willkommenspodcast. Wenn wir noch ein bisschen, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du kannst und willst nicht sagen, wohin du wechselst. Du hast aber einen neuen Verein gefunden. Was wirst du an Kaufbeuren vermissen? Also auch an der Stadt und am Allgäu?
Einiges. Ich glaube, da muss ich jetzt einiges aufzählen. Also natürlich, wenn ich sage, schon von Anfang an, Kaufbeuren ist meine Heimat geworden, dann fehlt mir meine Heimat. Mir fehlen die Berge, mir fehlt dieses in die Stadt gehen und mit den Leuten über den ESVK reden, weil man die Leute einfach kennt. Kaufbeuren ist jetzt keine große Stadt, deswegen ich fühle mich in kleineren Städten sehr wohl und man kennt sich aus, man kennt Restaurantbesitzer, mit denen man gern mal einen Kaffee trinkt, man hat seinen Friseur, es ist so einiges, die ganzen Leute, die beim ESVK arbeiten, die da mit Herzblut dahinter sind, die Fans natürlich, auch der Bomber, ich bin mit dem Bomber auch privat befreundet, sind lauter so Sachen, die mir...
Grüße!
Ja, Grüße. Natürlich auch die Sachen, die mir schwerfallen und ja, sowas muss man erstmal aufbauen und hat jetzt auch lange Zeit gedauert, aber ja, das wird mir alles fehlen.
Du hast gesagt, du hast eine sehr enge Bindung zu den Fans eigentlich. Ne? Deswegen, ich persönlich war so ein bisschen überrascht nach dem letzten Hauptrundenspiel, die aus meiner Sicht schon sehr direkte und sehr straighte Kritik, Schande hast du es genannt, dass die Fans gepfiffen haben. Würdest du heute nicht mehr ganz so sagen, ne?
Ja, natürlich nicht. Ich meine, ich habe natürlich da ja auch dieses Facebook- oder Instagram-Video gemacht, wo ich mich auch erklärt habe, um zu sagen, hey, ist aus Emotionen raus. Wir machen das auch nicht mit Absicht. Wir wollen auch eigentlich gutes Eishockey spielen, aber ich meine, das war einfach so ein roter Faden durch die Saison. Warum sollen wir es jetzt im letzten Spiel anders machen? Ich weiß, dass die Fans immer hinter uns stehen und natürlich tut's mir im Herzen umso mehr weh, wenn wir von den eigenen Fans, nicht von allen, aber ausgebuht werden und die schicken uns quasi mit einer Handgeste vom Eis und sagen, hey, schleicht's euch, wir wollen euch hier nicht sehen. Und natürlich sage ich dann, ja, das ist eine Schande, aber so gemeint war es auch nicht. War einfach die falsche Wortwahl. Ich stehe natürlich hinter dem Team, vor allem als Kapitän. Und das hat mir ja auch für jeden einzelnen leid getan und auch mit den persönlichen Beschimpfungen. Das sage ich immer noch, muss nicht sein, aber das ist leider im Profisport überall so und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen, ja, ich würde es auf jeden Fall in andere Worte fassen, und die Message ein bisschen anders rüberbringen.
Das war übrigens der Moment, wo mir so ein bisschen bewusst wurde, oh, das könnte ja auch ganz, ganz schief enden. Also wenn jetzt da noch eine zusätzliche Baustelle entsteht, neben den ganzen Baustellen, die es schon gibt, ne, du hast es ja erwähnt, es gab einen Trainerwechsel, es war dann irgendwie plötzlich kein sportlicher Leiter und kein Geschäftsführer mehr da. Patrick Reimer war zwar irgendwie da, aber er fängt ja erst am 1. Mai an, dann
Ja.
diese Scharmützel zwischen Mannschaft und Fans, dann diese Serie mit Zelt, wo ja klar war, dass das eigentlich zwei Mannschaften sind, die ein bisschen auf Augenhöhe agiert haben, wenn man sich so die zweite Saisonhälfte angeschaut hat.
Ja.
Das war schon eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage und sie führt dazu, Simon, Stand heute, ich weiß nicht, wie es in 3, 4 Tagen aussieht, Stand heute sind 17 Abgänge, sehr viel mehr können nicht mehr folgen, aber man weiß ja nie. Was erwartest du denn für eine neue ESVK-Mannschaft? Ich meine, du wirst es genauso wie ich und wie alle dann jetzt von außen verfolgen. Was wird das für ein Team werden? Was hast du für ein Gefühl?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Raimi eine super Truppe zusammenstellt, die auch wieder dieses Gefühl auch den Fans übermittelt, dass es halt in Kaufbeuren viel durch Kampf geht und Leidenschaft und nicht durch irgendwelche Spieler einkaufen. Deswegen bin ich vertraue da an Raimi. Ich meine, mir liegt ja auch viel am ESVK, deswegen ist es mir auch wichtig. Ich glaube, der Raimi, der wird einen guten Job machen. Es wird sich viel ändern. Ich meine, 17 neue Spieler, neuer Trainer vielleicht, neuer Manager. Da ist jetzt viel ausgekehrt worden und deswegen, ja, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, der Raimi wird einen guten Job machen.
Mit welchen Gefühlen wirst du gegen den ESVK spielen?
Gute Frage. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja, schwierig zu beantworten. Es wird natürlich, ja, ich muss es im Spiel ausblenden. Das ist ja klar. Im Spiel habe ich keine Freunde. Da ist jeder Gegner für mich gleich. Aber vorm und nach dem Spiel wird es natürlich sehr aufregend sein.
Simon Schütz, Kapitän, Ex-Kapitän des ESVK, zieht weiter. Hat aber schon gesagt, es ist nur vorübergehend. Also das heißt, die Chancen sind gegeben. Im Eishockey kann immer alles passieren. Auf ein erneutes Comeback beim ESVK, was dann quasi deine dritte Zeit beim ESV wäre. Ne? 2015, 2021,
Genau, ja.
2028, 29, 30, was
Ja.
auch immer. Simon, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Dankeschön, dass du Zeit hattest für diese Podcast-Aufnahme.
Gerne. Danke für
Alles
die
Gute
Einladung.
an neuer Wirkungsstätte, auf dass man sich in Kaufbeuren dann doch mal wieder sieht. Spätestens 28, 29, 30, wann auch immer. Danke, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.